Ich hatte angekündigt, dass wir über Vorschattungen Christi schauen, die im Alten Testament gegeben sind. Und ihr seht hier ein eindrucksvolles Bild. Und ich möchte uns aus 4. Mose 21 die Verse 4 bis 9 lesen. 4. Mose 21, 4 bis 9. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Und Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Nehmt euch kurz mit hinein, wo wir uns gerade in der Reise Israels befinden. Und zwar, letztes Mal waren wir hier in diesem Bereich bei der babylonischen Gefangenschaft. Hier oben fängt es an, Schöpfung, Adam und Eva, Sündenfall, Arche Noah, Erzväter, das Mose, das Passalam und dann der Auszug aus Ägypten. Und wir befinden uns jetzt so hier irgendwo in dieser Schleife, kurz vor Ende des Einzugs nach Kanaan. Und das Problem war, Edom ist ja nahe Verwandter von dem Volk Israel, weil die Edomiter stammen von Esau ab, während die Israeliten von Jakob abstammen. Esau und Jakob sind Brüder gewesen und Jakob hat seinen älteren Bruder Edom ja um das Erstgeburtsrecht gebracht. Hier befinden wir uns also in dem Bereich der Geschichte des Volkes Israels und hier ist nochmal diese kleine Delle, wo es nach unten geht. Die haben gemerkt, das kann man in Kapitel 20 durchlesen. Die haben die Edomiter gefragt und gesagt, wir sind doch eure Brüder. Lasst ihr uns durchziehen, damit wir in das von Gott verheißene Land hineinkommen. Aber das ist ja auch so, die Edomiter hatten überhaupt kein Interesse daran, dass das Volk, das daraus entsprungen ist, für sie, das sind doch Betrüger gewesen. Die haben uns um unseren Segen gebracht, dass die in ihre Verheißung hineinkommen. Und haben sich mit Waffengewalt eine Front aufgestellt und es war kein Durchkommen. Also mussten die Israeliten quasi, um nach Kanaan reinzukommen, um die Edomiter rum und eigentlich war so der Gedanke, um das Tote Meer und in diese Situation hinein, nahe am Ende der Wüstenwanderung, ist diese Begebenheit. Und wir lesen da ab 4 Teil 2, doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Kennen wir das? Geht es euch nicht manchmal auch so? Da laufen Dinge nicht wie geplant. Und dann klagen wir Gott an. Da laufen Dinge, obwohl für, wenn du schon mit Jesus lang unterwegs bist, da kennst du deinen Heiland schon über Jahre und Jahrzehnte. Und es gibt Situationen in deinem Leben und du kriegst so einen Frust und sagst dann, warum passiert mir das, Gott? Und jetzt ist so, da sind wir gar nicht anders wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Die klagen auch Gott an. Gott, warum? Wo warst du, Gott? Was waren das für Banner, die in Kameras gehalten wurden, bei Amokläufen auf der ganzen Welt? Wird immer die Frage gestellt, wie kann Gott das zulassen? Wie kann das sein? Es läuft nicht wie geplant und wir Menschen neigen dazu, Gott die Verantwortung zu übertragen. Und was machen wir, wenn wir klagen und jammern und unzufrieden sind? Wir schauen auf die Umstände. Wir schauen auf die Umstände. Ich kenne das doch. Da sind so Dinge in meinem Leben, wo ich einfach sage, das ist mir sowas von zuwider. Als wir in Berlin waren vor 4 Wochen, wir hatten uns gut vorbereitet. Ich hatte ein Touristenticket für die S-Bahn besorgt, damit wir dort 2 Tage lang da fahren können und die Vergünstigung für manche Museen und so weiter. Und ich pack die Tickets ein und wir sehen, S-Bahn fährt her, erste Station. Wir sind drin in der S-Bahn und die fährt los. Wir halten uns und dann sagt jemand, Fahrscheine bitte. Und ich so, oh, ich glaube, ich hätte die abknipsen müssen. Also abstempeln. Und dann sagte der, ja, wie alt ist denn das Ticket? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin gerade hier eingestiegen, das ist jetzt vor ungefähr 10 Sekunden gewesen. Es ist alles neu, wir sind gerade angekommen. Dann sagte er, ja, das ist jetzt ja Pech. Und ich sage, was bedeutet das Pech? Ja, das kostet 60 Euro, Sie sind ja schwarz gefahren. Und ich sage, nee, ich habe doch hier das Ticket, ich bin jetzt ganz frisch. Ich habe mit ihm versucht zu argumentieren, können wir nicht nächste Station raus, kurz rein, entwerten. Es ist doch da, es ist da. Und er sagt, ja, wie alt ist denn das Ticket? Ja, ich habe es mir per Post zuschicken lassen. Ja, das kann jeder sagen. Und ich habe mich so geärgert. Die 60 Euro hätte ich doch für was weiß ich was ausgegeben. Aber nicht für diese Erfahrung. Nicht für diese Erfahrung. Wisst ihr was? So kennt doch jeder in seinem Leben Probleme. Und was ist denn? Ich gucke auf die Umstände. Und das hat mir echt den Tag versaut. Ich dachte mir, zum einen, wie bescheuert kann man sein, eigenes Verschulden, Leichtsinn, aber auch gleichzeitig, Gott, wieso lässt du das zu? Wir sind ja dann danach nur viel S-Bahn gefahren, wir haben nie Kontrolleure entdeckt. Ich hätte mir das danach sparen können mit dem Entwerten. Aber dass das so passiert ist, es sind Umstände und du wirst für dich selber Umstände kennen, wo du dann sagst, der Umstand bringt mich dazu, Gott, warum passiert gerade mir das? Und das nervt. Und Gott sagt, ah, okay, ihr macht mich dafür verantwortlich. Und wenn wir auf die Umstände schauen, was passiert denn? Es vergiftet ja die Situation. Ist es nicht auch so bei uns? Es vergiftet mir, es raubt uns doch die Freude an Dingen, die gut laufen und die für die wir echt dankbar sein können. Und was macht Gott in dem Moment, wenn wir uns aus dem Schutzbereich von ihm heraus, von ihm eigentlich wegschauen auf die Umstände? Es ist mühsam, es ist beschwerlich. Ich werde zwar versorgt, aber das geht mir auf den Keks. Ich bin damit nicht zufrieden. Und dann sagt Gott, wollt ihr einen Grund zum Jammern? Da bekommt er einen Grund zum Jammern. Und Rebellion gegen Gott zahlt sich niemals aus. Da gibt es sicher den einen oder anderen, der eine große Klappe scheinbar hat und der so sagt, euer Gott ist für mich gestorben oder dann und dann war es für mich gelaufen. Aber Rebellion gegen Gott zahlt sich niemals aus. Und die Not ist auf einmal echt groß und jeder, der gebissen wird von einer Schlange, muss sterben. Also Leute, ich bin ja eh kein Freund von Schlangen, noch nie gewesen. Wenn ich da den Karl-May-Film durchs Tal der Schlangen da angucke, da kriege ich hier zu viel. Ganz zu schweigen von so Filmen, die ja völlig an Haaren herbeigezogen, Anaconda oder sowas, können die nie angucken. Ich hatte erst neulich gehört, dass im Reptilienhaus in Uldingen die Besitzerin, die haben irgendwas mit der Fütterung ihrer Riesenwürgeschlange verpasst oder auch das Terrarium war zu warm und als sie dann da drin war, hatte die Schlange unerwartet Hunger und hatte sich schon um sie herumgestängelt und ihren Kiefer wohl ausgehängt und wollte die Eigentümerin gerade verschlingen. Und die Chance, dem zu entgehen, war dann nur, dass der Mann von der Frau mit einem Wasserschlauch gerannt kam, der Schlange den Wasserschlauch in Rachen gesteckt, die vollgepumpt hat mit Wasser und hat die losgelassen. Also ich bin kein Freund von Schlangen. Aber ich kann euch sagen, was das Volk erlebt und auf einmal in dieser Gefährlichkeit zu sein. Und jetzt ist ja so, Schlangen, wir kennen das ja, dass Schlangen eigentlich, wenn wir kommen, dann flüchten die, wenn sie sich nicht bedroht fühlen. Aber hier war es so, die haben sich bedroht gefühlt und haben gebissen. Wir hatten auf dem Ranger Camp zwar keine Schlangen, aber wir hatten Wespen. Und wenn die einfach zu viel sind, früher oder später, es ist nämlich nicht eine Frage, ob du gestochen wirst, sondern wann du gestochen wirst. Und auch dort war es so, gebissen wirst. Bei den Israeliten, es ist nicht eine Frage, ob die von ihren Schlangen gebissen wurden, sondern wann sie gebissen wurden. Und das war so, es war klar, in dem Moment, wenn der Biss da ist, verläuft es tödlich. Und jetzt hat das Volk verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte mal zwei herauspicken, aber es gibt sicher noch weit mehr Möglichkeiten. Aber ich möchte die Kontrastmöglichkeiten aufzeigen. Das Volk hat verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre, weiter jammern und Gott noch mehr anklagen. Und wer macht das von uns eher, dass wenn es auf einmal noch schwieriger wird, dass wir noch mehr anfangen, Gott anzuklagen? Jetzt kommt das auch noch dazu. Gott liebt uns nicht mehr. Er hat doch kein Interesse mehr. Er hat mich verworfen. Oder die Kontrastvariante, sich seiner eigenen Unmacht bewusst zu werden, Buße tun und den um Hilfe bitten, der die Macht hat, etwas zu bewirken, der die Macht hat, Hilfe herbeizubringen. Und sie haben sich in dieser Geschichte, haben wir es gelesen, dafür entschieden, Mose und Gott um Vergebung zu bitten und auch zu bitten, bete, dass uns Hilfe geschieht. Und Gott spricht zu Mose und sagt, fertige eine Schlange an und befestige sie auf einen Stab. Und jeder, der zu ihr aufschaut, bleibt am Leben. Also was ist denn eigentlich das für eine Story? Was ist denn das für eine Geschichte? Wie kann das funktionieren? Ich hätte eine Schlangenfalle mir von Gott gewünscht, dass er uns eine Idee gibt, wie fangen wir die Schlangen? Wie bekämpfen wir die Schlangen? Wie machen wir irgendein Gegengift, das wir quasi einnehmen über eine Medizin, einen Baum reinbeißen oder sonst irgendwas. Das Gott reagiert anders, wie wir uns das so oft vorstellen. Das geht auch an uns Christen so. Ich weiß so oft, wie doch der Lösungsansatz sein sollte, der mir Besserung bringt. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich könnte Gott die ganze Zeit sagen, wie es besser läuft. Wie er es richtig macht. In unserer Gemeinde, für die Stadt Babenhausen, mit den Menschen, für die wir um Heilung beten und all das. Ich wüsste, was, wie es besser läuft. Gott ist aber dafür uns immer wieder überraschend. Und es ist so eine seltsame Story. Also es ist ja auch nur eine seltsame Story wie so eine Schlange. Die Rettung und Lösung kommt völlig anders, als es uns logisch und sinnvoll erscheint. Und jetzt haben wir schon mal eine erste Parallele zu dem, wie wir sagen, wie erfahren wir Rettung. Wir sagen nicht, du musst dich einfach mehr anstrengen, um bei Gott Gnade zu bekommen. Und dann wirst du, dadurch wirst du vielleicht Gunst bei Gott empfangen. Wir Christen sagen, vertrau auf Jesus Christus, und er ist die Lösung unserer Probleme. Und dann sagen die Leute um uns herum, das ist doch ein totaler Blödsinn, das ist ja völliger, wo ist da die Logik? Was hat es denn mit mir zu tun? Und wie oft höre ich auch bei Heaven's Gates, wenn wir diese Einsätze machen, dass die Leute sagen, das ist viel zu einfach, so kann das gar nicht funktionieren. Das kann gar nicht, dein Gott kann nicht so wirken. Warum nicht? Weil wir es uns nicht vorstellen können. Der Lösungsansatz scheint nicht logisch für uns zu sein. Und was hat es mit den Schlangen auf sich? Warum Schlangen? Warum Schlangen, die sie beißen? Was ist denn da? 1. Mose 3, Vers 14 heißt es, da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast. Die Schlange hat ja Eva verführt und dadurch wurde Adam mitverführt. Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Die Schlange gilt in der Bibel als ein verfluchtes Tier. Schlangen ist ein Zeichen von Fluch. Wer es mit Schlangen zu tun hat, erlebt ihren Fluch. Ihr Biss ist todbringend. Also jetzt, wir müssen es biblisch, aus dem biblischen Kontext ansehen. Also wir müssen jetzt nicht da die sämtliche Schlangen vernichten. Ich ertrage es mittlerweile auch in ein Reptilienhaus zu gehen und ich gucke mir auch die Schlangen an und sie sind ja auch faszinierend und sie sind schön und die meisten sind gar nicht giftig und die meisten machen gar nichts mit uns. Schlimmes. Also das Tier an sich, jetzt mal abgelöst davon, was die biblische Symbolik ist, dass wer mit Schlangen zu tun hat, erlebt ihren Fluch. Ihr Biss ist todbringend und offensichtlich war keine weitere Unvorsichtigkeit notwendig. Es war scheinbar nicht eine Frage, wie gesagt, ob, sondern wann jemand gebissen wird. Und der Biss der Schlange steht sinnbildlich für das Gift der Sünde, das auf natürlichem Weg unheilbar ist. Es gab kein Gegengift. So, wenn die Sünde einmal bei uns Menschen zupackt, sind wir tödlich infiziert und müssen sterben. Das glaubst du nicht? Also jeder von uns wird vermutlich mal, es sei denn, Jesus kommt wieder, wird sterben. Und warum wir sterben, weiß kein Mediziner bis heute, nur dass wir sterben. Aber warum wir müssen, und es ist, seitdem die Sünde in uns Raum genommen hat. So, wie so eine bronzene Schlange auf einem Stab. In Johannes, und jetzt kommen wir auf diesen Bezug aus dem Neuen Testament, in Johannes Kapitel 3, Vers 14 heißt es, und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Und jetzt kommt der Vers, den viele von uns kennen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig das ewige Leben hat. Sind für mich jetzt drei Dinge, die wichtig sind, sich mal genauer anzuschauen. Da ist einmal Bronze, eine Schlange und ein Stab. Warum eine bronzene Schlange auf einem Stab? Als ich das so gelesen habe und bei dem ersten Gedanken eine Vorschattung für Christus, dann dachte ich, warum eine Schlange? Ist doch nicht eine Schlange ein verfluchtes Tier? Wieso scheint sich Jesus mit einer Schlange zu identifizieren? Ich hätte ein Lamm genommen, ich hätte was anderes genommen, aber doch keine Schlange. Wieso geht Johannes hier auf dieses Bild ein und nimmt Bezug in seinem Evangelium, wie Jesus, der das ja selber dem Nikodemus so sagt. Zum einen Bronze, andere Übersetzungen reden von Kupfer, es war aber meist eine Legierung. Bronze wurde auch beim Brandopferaltar in der Stiftshütte verwendet und Bronze steht eigentlich für das Leiden und für das Gericht. Wenn Bronze verwendet wird, geht es in der Bibel um Leiden, um Gericht und wurde in diesem Bereich verwendet. Übrigens, die Rüstung Goliaths war aus Bronze. Es ist ein Zeichen von Gericht. Das soll mal nachlesen. Gericht Gottes, das kostet etwas. Das wird uns etwas kosten. Es kostet denjenigen, auf den es hinweist etwas. Bronze hat was mit dem Christi, was Christus erleiden muss. Und die Schlange auf einem Stab, Jesus ist zum Fluch für uns geworden. Und deswegen eine Schlange. Es war eine Schlange, mir wäre ein Lamm lieber gewesen. Und wir kennen das Lamm Gottes. Aber es ist so, die Schlange auf dem Stab bedeutet in Galater 3, Vers 13 heißt es, doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Und wenn wir diese Schriftstelle, worauf sich hier Paulus bezieht, Galater, 5. Mose 21, Vers 22, mal schauen, da heißt es, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht und der Tote nach seiner Hinrichtung an einem Baum gehängt wurde, dürft ihr den Leichnam nicht über Nacht an dem Baum hängen lassen, ihr sollt ihn noch am selben Tag bestatten, denn ein auf diese Weise aufgehängter ist von Gott verflucht, verunreinigt nicht das Land, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gegeben hat. Mehrere Herleitungen. Jesus wurde nicht über Nacht hängen gelassen, der wurde abgehängt, recht schnell. Jesus nahm diesen Fluch auf sich. Er wurde für uns so mit dem Gift der Sünde überschüttet, dass er diesen Fluch, die Schlange selber quasi darstellte. In Jesaja 53 habe ich jetzt gar nicht hier drin. Er war der Allerverachtetste, heißt es da. Es war absolut ekelerregend. Und wisst ihr was, so eine Schlange auf dem Stab empfinde ich als absolut ekelerregend. Allerverachtetste. Das ist jetzt schon fast mehr eine Bibelarbeit. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Und in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens wird den Satan bald unter eure Füße zwingen und zertreten. Ich wünsche euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus euch begleitet. Es gibt Rettung für jeden, der durch die Sünde gebissen wurde und des Todes ist. Und es ist für uns so, dass wir jetzt, nachdem wir das gehört haben, können wir sagen, toll, welche Herleitung es da gibt, welchen Zusammenhang zwischen Altem und Neuen Testament, zwischen dieser Schlange, die am Stab aufgerichtet ist, und Jesus. Das klingt doch alles toll, aber was bedeutet das denn für uns? Was machen wir da draußen? Ich möchte uns zurufen, wir, die wir Jesus kennen, aber auch die, die Jesus noch nicht kennen. Jeder kommt an Punkte, wo er mehr auf die Umstände schaut als auf Jesus. Und wo einem die Führung Gottes wo wir ungeduldig sind mit der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Ich weiß noch, als junger Kerl, ich war 18, 19, ich dachte, Gott, ich möchte für dich Großes machen, ich würde gern in den vollzeitlichen Dienst gehen. Und Gott hat mich erst vor 9 Jahren hier nach Babenhausen gerufen in den pastoralen Dienst. Lass mich überlegen, ich war ja steinalt schon. Jetzt muss ich wirklich, 36 oder so? 34. Ich glaube, 34 war ich. Das heißt, zwischen dem, dass ich 18 war und das Herz voll war, Gott Vollzeit zu dienen, und 34, da sind ein paar Jahre vergangen. Die Umwege zu ertragen. Jeder von uns kennt, dass die Führung Gottes uns manchmal in uns Ungeduld bewirkt und wir echt zum Stänkern anfangen können. Und die Frage ist aber, worauf sehen wir? Auf die Umstände oder auf Christus? Sehen wir auf das, was jetzt um uns herum ist? Und ich würde mal sagen, ich möchte doch nicht ein weltfremder Fanatiker sein, dass, wenn ihr mich fragt, wie geht's dir denn? Und ich leidgeplagt mit verzerrtem Grinsen sage, ja, mit der Gnade des Herrn geht's mir gut, aber offensichtlich ja doch nicht. Ich möchte doch authentisch sein, sagen, ich leide gerade echt unter den Herausforderungen. Und trotzdem möchte ich mich nicht von den Umständen niederdrücken lassen, sondern auf den blicken, der doch das Ja für mich hat. So wie doch Jesus dem Nikodemus danach sagt, so wie die eherne Schlange aufgerichtet wurde, musste auch Jesus, muss der Menschensohn aufgerichtet werden, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir haben es mit einem liebenden Gott zu tun. Worauf sehen wir? Auf die Umstände oder auf Christus? Und dann ist auch die andere Frage für mich, wenn um uns herum Menschen gebissen werden und ich doch meinen Blick auf Christus habe, mich zum Kreuz hinwende und sage, ich schaue darauf, und mache ich das denn nur, solange mich andere nicht beobachten? Weil interessanterweise ist so, die Menschen gucken, wo du hinguckst. Kannst einen Spaß machen. Geh mal in die Fußgängerzone rein und guck mal permanent in den Himmel hoch und mach so und mit Fernglas und sonst irgendwas. Und die Leute werden an dir vorbeigehen und irgendwann werden die da so hingucken und werden näher hingehen und ich sehe da gar nicht. Und du kannst da dran stehen und nur irgendwo hingucken, und wenn sie die Spannung nicht mehr aushalten, kann sein, die fragen, wohin gucken sie? Was gucken sie? Was ist denn da? Ich weiß noch, als ich mal in USA war, bin ich durch Baltimore abends gelaufen und im Dunkeln, ich war ganz allein, war ein bisschen mulmig, war es mir. Auf einmal sprach mich jemand an, sagte, wir haben solche, Rudi, wie heißen diese Dinger, die Teleskop, so ein Teleskop. So ein Teleskop da auf einem Dach aufgestellt, und da kann man momentan gerade den Planeten Schlag mich tot sehen. Ich weiß nicht mehr welchen. Rudi wüsste das immer noch. Und ich habe dann zuerst gedacht, das könnte jetzt auch eine Masche sein, hier in ein Haus reinzulocken. Ich habe dann, bin in den Aufzug, Türe geht zu und dachte mir, ich weiß nicht, was mir da oben erwartet. War denn schon so, dass ich, nachdem ich es durchs Teleskop gesehen habe, sogar danach auch mit bloßem Auge gesehen habe. Was mir als, ich weiß, wo der Mond ist, ich sehe ihn meist, wenn ich ihn sehe, einen großen Wagen, den Orion kriege ich noch hin, aber dann hört es auch fast auf. Und ich, Und jetzt ist es so, die Leute gucken dahin, wo du hinguckst. Und worauf gucken sie, wenn sie sehen, wo du hinguckst? Bist du jemand, der auf die Probleme schaut? Ich möchte jemand sein, der ihnen zeigt, guck mal, meine Antwort ist Christus. Die Lösung meiner Probleme, ob ich noch nie Jesus in meinem Leben angenommen habe oder auch im Gehen mit Gott, in all den Schleifen, die ich manchmal hier auf Erden durch die Wüste mache, schaue ich auf Jesus oder auf die Umstände. Und was für mich so das Beeindruckendste an dem Ganzen ist, und das ist Folgendes, wir müssen die Lösung nicht schaffen. Die Menschen müssen die Lösung nicht schaffen. Gott selber schaffte die Lösung, die Leben bringt. Gott selber ist es. Und so unwirklich das doch für uns wirkt und manchmal wir im Gespräch mit Menschen noch mitgeteilt bekommen, das ist uns viel zu billig. Das kann gar nicht funktionieren. Wie soll der Schlangenbiss nicht tödlich sein, nur weil du auf irgendeine Bronzeschlange auf einem Stab guckst? Ich fand den sehr interessant, sagen wir das letzte Bild. Das ist das Zeichen für Ärzte heute. Und ja, Apotheker und Ärzte, eher Ärzte. Ärzte sehen so aus. Apotheker haben die Schlange mit dem Becken so drin. Dann dachte ich, ist doch echt interessant. Hä? Wir haben das Symbol der ehernen Schlange irgendwie schon in die Medizin mit reingenommen. Aber die echte Medizin ist Jesus. Und ich kann jetzt nicht in der völligen Enthusiasmus euch da zum Ausflippen ermutigen. Aber ich wünsche mir, dass in uns was sich verändert, auch durch diese geniale, durch die Zusammenhänge, die das Wort Gottes bringt. Also was für ein Ding, wie mehrere hundert Jahre Wort Gottes. Und das gibt ein ganzes Bild mit der ehernen Schlange, mit dem, was über Jesus gesagt wird. Und das wirkt in unsere Zeit hinein zu dir und zu mir. Ich möchte beten. Jesus, du bist derjenige, auf den wir blicken können und dürfen und sollen, wenn wir merken, dass die Umstände uns eigentlich kaputt machen, dass es unser Leben vergiften möchte und dass es todbringend ist. Und Jesus, ich bete dich, dass wir als Menschen, die wir dir nachfolgen, nicht geneigt sind, ungeduldig zu sein mit der Versorgung, die du gibst und mit den Wegen, die du mit uns gehst, sondern auf dich vertrauen, dass du es am Ende wohl machst und dass wir dir anvertrauen, dass mit all den Umständen und wenn es manchmal auch von den eigenen Brüdern zu sein scheint, wie es bei Israel und Edom war, dass wir fest an dir halten und nicht anfangen rumzujammern, rumzumeckern. Weil offensichtlich machen wir bei dir da keine Pluspunkte und bewegen dein Herz nicht. Aber wenn wir kommen und um Vergebung bitten und sagen, Herr, schaff du uns eine Lösung, dann kommt Lösung von dir und lebenbringende Lösung. Was den Tod überwindet, das Gift des Todes überwindet. Jesus, geh du durch die Reihen und lass du durch deinen Heiligen Geist in uns her etwas an Freisetzung kommen, dass wir gestärkt auf dich blicken können. Nicht nur im verborgenen, stillen Kämmerchen, sondern dort, wo wir sind und du uns hingestellt hast. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Nehmt diesen Gedanken mit hinein. Ich denke, wer Gebet auch noch wünscht, mal sehen, ob wir das dann am Ende oder auch wenn du mit jemand anderem den Wunsch hast zu beten, um von dem Problem weg auf Jesus blicken zu können, irgendwelche Möglichkeiten gibt's da. Geh jetzt nicht dran vorbei, sondern mach die Sachen mit Gott klar.